Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Es ist eines der bekanntesten Firmenlogos überhaupt, das blaue Schrägstrich im Quadrat der Deutschen Bank. Fast schon ein halbes Jahrhundert alt, suggeriert es, es geht stets aufwärts. Das war in den letzten Jahren bei dem größten deutschen Geldhaus allerdings nicht immer zu beobachten. Am heutigen Tag aber stimmt das Grafikdesign des Logos wieder. Die Bank hat einen Jahresmilliardengewinn bilanziert. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Die wir aber beginnen mit den Zinsen. Die könnten erstmals wieder steigen, allerdings nicht bei uns in Europa, sondern in den USA. Das zumindest hat gestern Abend die US-Notenbank avisiert. Unsere Washington-Korrespondentin Doris Simon berichtet.
Bald sei es angemessen, die Leitzinsen zu erhöhen, heißt es wörtlich in der Erklärung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve. Konkret dürfte die Anhebung und damit das Ende der Nullzinsperiode im März kommen, wenn auch die monatlichen Anleihekäufe ausgelaufen sind. Im März vor 2 Jahren hatte die US-Notenbank den Leitzins auf Null gesetzt und ein Anleihekaufprogramm von monatlich 120 Milliarden Dollar beschlossen, um die Folgen der Corona-Pandemie für die US-Wirtschaft abzufedern. US-Notenbankchef Jerome Powell.
The economy no longer needs sustained high levels of monetary policy support.
Die Wirtschaft braucht nicht länger ein anhaltend hohes Maß an geldpolitischer Unterstützung. Deshalb lassen wir die Ankäufe von Vermögenswerten schrittweise auslaufen und gehen davon aus, dass es bald angemessen sein wird, das Zielband für den Leitzins anzuheben. Die erwartete Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank geschieht vor dem Hintergrund einer stark gestiegenen Inflation von zuletzt 7% auf der einen und Wirtschaftswachstum sowie niedrigen Arbeitslosenzahlen auf der anderen Seite. Das Kalkül der Notenbanker ist klar. Sie setzen darauf, dass die Anhebung der Zinssätze die Kredite verteuert und damit die Kauflust und Nachfrage von Unternehmen und Verbrauchern bremst, gleichzeitig aber nicht zu einer Rezession und zu Problemen auf dem Arbeitsmarkt führt. Für die Leitzinserhöhung, die erste von mindestens 3 in diesem Jahr, kann der Notenbankchef auf ungewohnt breite Zustimmung zählen. Der starke Preisanstieg besorgt US-Bürger und Politiker gleichermaßen. Präsident Biden, der sich in einem Umfragetief befindet und wegen der Inflation unter Beschuss steht, forderte die Notenbank in der letzten Woche öffentlich auf, ihre Zinspolitik zu ändern. Die Fed habe 2 Aufgaben: Vollbeschäftigung und stabile Preise.
Given the strength of our economy and the pace of recent price increases,
angesichts des Preisanstiegs zu Biden sei es jetzt angemessen, dass die US-Notenbank diese Unterstützung anpasse. Grünes Licht für eine Zinserhöhung hat der Fed-Chef wegen der Inflation, aber auch von den Republikanern im Kongress bekommen. Eine hohe Inflation bringe besondere Härten für diejenigen, die am wenigsten in der Lage seien, die stark gestiegenen Kosten für lebenswichtige Dinge wie Lebensmittel, Wohnung und Transport zu tragen, sagte Jerome Powell gestern.
We understand that high inflation imposes significant hardship.
Die Fed werde ihre Instrumente einsetzen, um die Wirtschaft und einen starken Arbeitsmarkt zu unterstützen und um zu verhindern, dass sich eine höhere Inflation verfestige. Der US-Notenbankchef sagte gestern, die zuletzt stark gestiegenen Löhne in den USA würden sich stabilisieren, wenn mit dem Rückgang der Pandemie wieder mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt zurückkehrten. Die US-Regierung will diese Entwicklung verstärken, unter anderem mit Kinderbetreuungsmaßnahmen, die aber stecken seit Monaten im Kongress fest. Wenig Erfolg hatten bisher auch die Bemühungen der US-Regierung, den Preisanstieg einzudämmen mit inländischen Lösungsbemühungen für Probleme der weltweit gestörten Lieferketten.
Und diese Informationen von Doris Simon zur Notenbankentscheidung in den USA nehmen wir mit zu unserem Börsenbeobachter heute, Klaus-Hanna Jackisch. Herr Jackisch, gestern konnte man ja förmlich zusehen, wie die Aktienkurse an der Wall Street während der Pressekonferenz von US-Notenbankchef Jerome Powell immer mehr abbröckelten. Hat sich dieser Trend fortgesetzt?
Ja, Herr Kindermann, dieser Trend hat sich in der Tat fortgesetzt. Heute Morgen zumindest an den asiatischen Börsen gab es teilweise sehr kräftige Verluste, insbesondere in Japan, wo der Nikkei-Index über 3% nachgab. Aber auch in Hongkong und Shanghai reagierten die Anleger doch sehr verunsichert mit deutlichen Verlusten. Und auch der deutsche Aktienindex ging zunächst kräftig in die Knie, rutschte um über 200 Punkte ab. Er kann sich allerdings jetzt am Vormittag, am Mittag wieder erholen und steht aktuell bei 15.414 Punkten. Das sind aber immer noch rund 45 Punkte weniger als gestern.
Dann wollen wir etwas ausführlicher auf die Beschlüsse von gestern Abend schauen. Das ist im März die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2018 in der wichtigsten Volkswirtschaft geben wird. Das steht fest?
Das sieht wohl so aus, aber diese Frage, die will ich gleich weitergeben an meinen Gesprächspartner, den ich vor dieser Sendung zu dieser Thematik befragt habe. Es ist Martin Lück. Er ist Kapitalmarktexperte und Leiter der entsprechenden Abteilung für Deutschland, den deutschsprachigen Raum und Osteuropa von BlackRock, dort, wo man also besonders viel Geld anlegt. Und ich habe ihn in der Tat gefragt, ob das jetzt tatsächlich die Zinswende ist, ob sie im März tatsächlich so kommt.
Ja, das muss man wohl. Ich glaube, es wäre jetzt sehr schwer für die Fed an dieser Stelle zurückzurudern, weil man hat die Märkte ganz klar in diese Richtung geschickt. Also ein erster Zinsschritt im März wird jetzt zu nahezu 100% an den Märkten erwartet. Das ist eingepreist in den entsprechenden Instrumenten. Und davon zurückzugehen, das wäre jetzt für die Fed sehr schwierig.
Nun wurde ja seit Wochen über diese Entscheidung spekuliert. Jetzt ist sie also da. Sie sagen auch, es ist teilweise eingepreist. Warum haben die Anleger dennoch so negativ reagiert?
Ja, das liegt daran, dass jetzt wirklich der monetäre Stimulus, also die Unterstützung für die Finanzmärkte, das ist ja das, was im Grunde die letzten Jahre seit der Finanzkrise praktisch die Märkte getrieben hat, graduell entzogen werden soll. Und da haben natürlich die Marktteilnehmer Angst, dass so ein bisschen dann das Spielgeld vom Tisch genommen wird. Und das ist erstmal zumindest ein Zeichen für Aktienmärkte, dass eventuell zinstragende Anlagen wieder interessanter werden und dass natürlich auch für die Aktienmärkte dann der Gegenwind sich verstärkt.
Wenn Sie einmal versuchen, das zu gewichten, ist es mehr die Sorge vor den steigenden Zinsen oder eben die Tatsache, dass nun Geld den Märkten entzogen wird?
Ja, letzten Endes ist es ja beides, weil auf der einen Seite die Verfügbarkeit von Liquidität die Zinsen niedrig hält. Also diese beiden Größen sind ja miteinander verbunden. Aber man kann wirklich sagen, dass es auf der einen Seite natürlich Anlagen interessanter macht, die mit die Zinsen tragen, also zum Beispiel auch US-Staatsanleihen. Das ist der größte Markt für Anleihen ja überhaupt. Und das ist natürlich auch die Unternehmensbewertungen weniger attraktiv macht, weil Unternehmen ja danach bewertet werden, wie ihre zukünftigen Gewinne, die sie erzielen, praktisch abgezinst werden. Das ist ja alles Finanzmathematik, die dahinter steht. So wird praktisch die Aktienattraktivität und Bewertung von zwei Seiten gleichzeitig in die Zange genommen, wenn die Zinsen steigen.
Wenn man sich die Entwicklung des Dow Jones gestern einmal anschaut, dann gab es im Grunde den Rutsch in die negative Zone, vor allem in dem Moment, als Powell offenließ, wie viele Zinserhöhungen es in diesem Jahr geben soll. Hat das tatsächlich die Unsicherheit erhöht?
Ja, die Fed hat sich ja dazu noch gar nicht klar positioniert. Die bisher eingepreiste Zahl von Zinsanhebungen im laufenden Jahr sind 4, also 4 mal 25 Basispunkte sozusagen, macht einen vollen Prozentpunkt. Dann würde der Leitzins der USA nicht mehr bei 0 bis 0,25% stehen, sondern bei 1 bis 1,25% am Ende des Jahres. Aber die große Unsicherheit kommt darüber hinaus noch bezüglich anderer Instrumente, nämlich zum Beispiel, wie schnell wird die Bilanz der Federal Reserve geschrumpft? Und das heißt, wie viel Liquidität wird dem Markt wirklich entzogen? Das könnte dann dazu führen, dass der Zins an den Märkten, am Geldmarkt nämlich, stärker steigt, als der Leitzins effektiv angehoben wird. Und diese beiden Elemente zusammen haben dann wahrscheinlich diese negative Reaktion ausgelöst.
Das sagt Martin Lück, Leiter der Kapitalmarktanalyse für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa von BlackRock. Herzlichen Dank für diese Einschätzung.
Ja, und Herr Jakisch, wir kommen gleich noch ausführlich zur Jahresbilanz der Deutschen Bank. Erstmals wieder einen Milliardengewinn. Wie kam das denn an der Börse heute an?
Ja, das kam sehr gut an. Offenbar ist es dem Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing tatsächlich gelungen, das Ruder rumzureißen. Ein Plus der Aktie von rund 6%.
Die Aktien des Softwareriesen SAP rauschen heute in die Tiefe. Etwas verwunderlich, denn die Quartalzahlen waren ja schon bekannt, wurden heute nur bestätigt.
Ja, auch der Ausblick sieht gar nicht so schlecht aus, aber es gibt etwas, was den Anlegern gar nicht gefällt, denn SAP will doch stärker in das Finanzierungsgeschäft einsteigen und plant deshalb ein Fintech aus den USA, das heißt Taulia, zu übernehmen. Das ist ein Fintech, das vor allen Dingen sich um Finanzierungen und Abwicklungen bei Lieferanten kümmert, und da sind die Anleger doch sehr, sehr vorsichtig und sehr skeptisch, dementsprechend tatsächlich ein kräftiges Minus von 6,4% bei SAP.
Vom Windkraftproduzenten Siemens Gamesa haben wir schon die dritte Gewinnwarnung in 9 Monaten mittlerweile gesehen. Aber heute klettert die Aktie. Warum?
Ja, die Muttergesellschaft Siemens Energy, die hat wohl offenbar endgültig die Nase voll von den Problemen bei Siemens Gamesa und will sie jetzt ganz übernehmen. Bislang hält man erst 67%, will also jetzt auch den Rest. Das ist natürlich verlockend für die Anleger von Gamesa. Dementsprechend steigt die Aktie um 7%.
Und dann haben wir noch Gold, Anleihen und Euro.
Gut, all diese drei Elemente werden natürlich von der Zinsentscheidung bewegt. Der Euro deshalb deutlich auf Talfahrt bei nur noch $1,1160, rund einen halben Cent weniger als gestern. An den Anleihenmärkten, da ist die Umlaufrendite gestiegen auf minus 0,18% und das Gold kostet für die Feinunze im Moment 1.606 Euro. Das sind rund 9 Euro weniger als gestern.
Vielen Dank, Klaus-Rainer Jackisch. Über die Deutsche Bank haben wir eben an der Börse gesprochen. Heute war es also soweit. Vorstandschef Sewing konnte erstmals nach dem Start des groß angelegten Umbauprogramms einen Milliardengewinn präsentieren. Brigitte Scholtes aus Frankfurt.
3,4 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern, 2,5 Milliarden Euro nach Steuern. Das ist nach langen Jahren der Krise das beste Ergebnis, das die Deutsche Bank seit 2011 erzielt hat. Entsprechend stolz zeigte sich deren Chef Christian Sewing heute Morgen bei der Vorlage der Zahlen.
Der höchste Gewinn seit einem Jahrzehnt ist aus meiner Sicht etwas Besonderes, weil wir ihn unter ganz anderen Prämissen erzielt haben als eben noch vor 10 Jahren. Wir haben unser Geschäft auf unsere Stärken fokussiert und sind aus anderen Bereichen ausgestiegen, allen voran dem Aktienhandel. Damit haben wir bewusst auf mehr als 2 Milliarden Euro Erträge verzichtet. Wir sind heute ausgewogener aufgestellt und stehen auf 4 starken Säulen, die einen klaren Fokus auf unsere Kunden haben.
Nach 5 Verlustjahren in Folge hatte die Bank 2020 unter dem Strich wieder einen Gewinn von 113 Millionen Euro erzielt. Nun aber sei das Institut wieder nachhaltig zurück in der Gewinnzone und auf Wachstumskurs, sagte Sewing.
Der Auftakt ins erste Quartal verstärkt meine Zuversicht, dass wir diese Position auch zu nutzen wissen. Die ersten Wochen sind bereits sehr gut gelaufen und die Terminkalender unserer Kundenberater sind voll. Das ist die positive Dynamik, die ich eben beschrieben habe.
Ein Teil des guten Ergebnisses ist auch auf die geringere Risikovorsorge zurückzuführen. Hier stellte die Bank nur noch 515 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurück. Das waren gut 70% weniger als 2020. Allerdings erzielten alle 4 Geschäftsbereiche der Kernbank positive Ergebnisse, also die Unternehmensbank, die Privatkundenbank, die Vermögensverwaltung und die Investmentbank. Die steuerte vor allem über den Handel mit Anleihen und Währungen 3,7 Milliarden Euro zum Vorsteuergewinn bei. Das war der dickste Batzen. An diesem guten Geschäft sollen die Aktionäre teilhaben. Für 2021 erhalten die Aktionäre eine Dividende von 20 Cent je Aktie. Teilhaben werden aber auch die Mitarbeiter, vor allem die der Investmentbank, denn man wolle die variable Vergütung, die Boni also, weiter erhöhen, sagte Sewing.
Ich weiß, dass diese Entscheidung wieder Schlagzeilen provozieren wird. Aber wir haben immer gesagt, dass wir marktgerecht entlohnen werden. Wir sehen den immer intensiveren Kampf um Talente und die Gehaltsentwicklung in der Branche durchaus mit Sorge. Aber klar ist auch, dass wir uns diesem Wettbewerb nicht entziehen können oder wollen. Da auch wir die besten Talente in unserer Bank haben und halten möchten.
Und die Deutsche Bank will weiter Kosten senken. Da hatte sie zuletzt zugunsten des Wachstums etwas auf die Bremse getreten. So lag die Zahl der Vollzeitstellen Ende 2021 bei knapp 83.000, fast 8.000 weniger als zu Beginn des Umbaus 2019. Doch man werde auch in den kommenden Jahren weiter Stellen abbauen müssen, sagte Sewing heute. Die Kosten will man jedenfalls schon im ersten Quartal weiter senken, um 450 Millionen Euro.
Brigitte Scholtes. Werftenkrise, Airbus-Umbau und die Transformation der Autoindustrie. Die Gewerkschaft IG Metall startet in ein schwieriges und konfliktreiches Jahr. Im September beginnt die Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie mit rund 3,8 Millionen Beschäftigten. Mischa Erhardt.
Trotz der Probleme, die die Pandemie für Betriebe und Beschäftigte mit sich bringt, gibt sich die IG Metall optimistisch und kämpferisch. Im Herbst nämlich steht eine neue Tarifrunde für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie an.
Die Erwartungen unserer Mitglieder sind klar. Steigende Reallöhne, die im Geldbeutel unserer Kolleginnen und Kollegen ankommen.
So IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Zwar gibt die Gewerkschaft noch keine konkrete Zahl an, mit der sie in die Verhandlungen ab September einsteigen will. Ein Abschluss müsste dann aber über der voraussichtlichen Inflation liegen, wenn die Reallöhne steigen sollen. Das Problem einer möglichen Lohnpreisspirale, bei der sich Inflation und Lohnsteigerungen in die Höhe schrauben, sieht Jörg Hofmann nicht. Die Gewerkschaft umtreibt eher die Sorge, dass viele Arbeitsplätze im Zuge der ökologischen und digitalen Transformation verloren gehen könnten. IG Metall-Vizechefin Christiane Benner.
Das große Thema ist, wie kann in der Transformation sichere und gute Arbeit für die Beschäftigten gewährleistet werden? Nachhaltigkeit bedeutet in unserem Organisationsbereich zum Beispiel den Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotor oder auch auf grünen Stahl. Und das betrifft Hunderttausende von Beschäftigten.
Vor allem in vielen kleineren und mittelgroßen Betrieben sieht die Gewerkschaft noch erheblichen Nachholbedarf, was Strategien und Konzepte für die Zukunft angeht. Von Unternehmen und der Bundesregierung fordert der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann ausreichende Subventionen oder Investitionen an den hiesigen Industriestandorten.
Stellen im großen Stil abzubauen, Produktion ins billige Ausland zu verlagern, ist strategisch kurzsichtig und unternehmerisch verantwortungslos. Und wir erwarten auch von der Politik, dass Subventionen, Unternehmensbeihilfen bei der Transformation zwingend an Investitionen an den Standorten gekoppelt werden, wo Beschäftigungsabbau droht.
Als Rezept für eine sozial und ökologisch gelingende Umwandlung von Wirtschaft und Betrieben sieht Christiane Benner dabei die Mitbestimmung der Beschäftigten als ein zentrales Element, auch über die einzelnen Betriebe hinaus.
Mitbestimmung leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag, um unser demokratisches System zu stabilisieren. Die sogenannte Leipziger Autoritarismusstudie und viele weitere Untersuchungen belegen den Zusammenhang von positiv erlebter, erfahrener Mitbestimmung im Betrieb und einer grundsätzlich positiveren Einstellung zum demokratischen System. Starke Demokratie im Betrieb führt zu starker Demokratie in der Gesellschaft.
Mit der Aussicht auf die anstehenden Themen für die Gewerkschaft und dem Ziel von Reallohnerhöhungen schließlich will die IG Metall wohl auch dem Mitgliederschwund im vergangenen Jahr entgegenwirken. Denn da ist die Zahl der in der IG Metall organisierten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen um 2,1% zurückgegangen. Allerdings ging im selben Zeitraum in der Metall- und Elektroindustrie die Anzahl der Arbeitsplätze mit 2,4% noch deutlicher zurück.
Mischa Erhardt, das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2 hat den nächsten Schritt hin zu einer möglichen Inbetriebnahme gemacht. Mit der Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft in Schwerin kommt die Nord Stream 2 AG einer Auflage der Bundesnetzagentur nach. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann berichtet.
1230 Kilometer ist die Erdgaspipeline Nord Stream 2 lang und seit vorigem September fertig verlegt. Sie führt von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Lubmin am Greifswalder Bodden. Seit einigen Wochen sind beide parallel verlegten Röhren mit Gas gefüllt und laut dem Pipeline-Erbauer Nord Stream 2 AG betriebsbereit. Fehlt nur noch ein offizieller Akt, nämlich die Zertifizierung des Transportnetzbetreibers durch die Bundesnetzagentur. Die Nord Stream 2 AG mit Sitz im schweizerischen Zug hatte die Bestätigung als unabhängige Netzbetreiberin beantragt. Doch die Bundesbehörde setzte das Verfahren im November aus, und zwar mit der Auflage, dafür zu sorgen, dass der Betrieb der neuen Leitung und der Vertrieb des durchgeleiteten Gases getrennt erfolgen. Zudem müsse der Transportnetzbetreiber ein Unternehmen nach deutschem Recht sein. Die Frist dafür läuft Ende Januar aus. Was die Trennung von Netzbetrieb und Gasvertrieb angeht, so verweist die Bundesbehörde auf die EU-Gasrichtlinie. Die war novelliert worden, nachdem die Nord Stream 2 AG die Genehmigungen für den Pipelinebau erhalten und beinahe 10 Milliarden Euro in den Bau investiert hatte. Das Problem: Der Gaslieferant ist mit Gazprom ausgerechnet jener russische Energiekonzern, der auch der einzige Gesellschafter der Nord Stream 2 AG ist. Oder anders gesagt, die Nord Stream 2 AG ist ein Tochterunternehmen von Gazprom. Nun wurde mit der Gastransportgesellschaft Gas for Europe GmbH immerhin das für eine Zertifizierung nötige Unternehmen gegründet. Dessen Sitz wird mit Schwerin die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern sein, dessen SPD-geführte Landesregierung sich seit je massiv für die Fertigstellung der Nord Stream 2 Pipeline einsetzt. Die Gas for Europe GmbH soll Eigentümerin und Betreiberin des 54 Kilometer langen Pipeline-Teilstückes werden, das durch die deutschen Territorialgewässer führt. Dazu kommt die Gasempfangsstation in Lubmin im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Zum Geschäftsführer soll Reinhard Ontit bestellt werden, der im Management verschiedener Energieunternehmen tätig gewesen sei, heißt es in einer Mitteilung. Nun ist die Bundesnetzagentur wieder am Zug. Sie muss prüfen, ob das Zertifizierungsverfahren unter diesen Umständen fortgesetzt werden kann.
Und noch einmal nach Großbritannien. Dort geht die Autoproduktion zurück, trotz eines Booms bei Elektrofahrzeugen. Imke Köhler aus London.
Die britische Autoindustrie hat im vergangenen Jahr so wenige Fahrzeuge hergestellt wie seit 1956 nicht mehr. Laut Branchenverband SMMT waren es knapp 860.000. Das sind noch einmal 6,7% weniger als im ersten Pandemiejahr 2020. Verbandschef Mike Hawes sprach von einem erbärmlichen Jahr. Als Hauptgrund für die geringe Produktion gibt SMMT den weltweiten Mangel an Halbleitern an. Der habe dazu geführt, dass einige Fabriken ihre Produktion verringern oder sogar aussetzen mussten. Auch hätten viele Beschäftigte wegen Corona-Erkrankungen oder Quarantäne am Arbeitsplatz gefehlt. Und die Autohäuser waren während des Lockdowns Anfang letzten Jahres geschlossen. Für rund ein Viertel des Rückgangs ist dem Verband zufolge aber allein die Schließung des Honda-Werks in Swindon verantwortlich. Das Unternehmen hatte das aus angekündigt, nachdem die Briten 2016 für den Brexit gestimmt und sich die EU und Japan 2017 auf zollfreie Autoimporte geeinigt hatten. Trotz der aktuell schlechten Lage blickt SMMT-Chef Hawes durchaus optimistisch in die Zukunft. Denn zum einen wurden 2021 Investitionen in Höhe von 4,9 Milliarden Pfund angekündigt und damit deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Zum anderen ist der Marktanteil von E-Autos gestiegen. Mehr als ein Viertel der zugelassenen Fahrzeuge hatte im letzten Jahr einen alternativen Antrieb. Jedes 12. Fahrzeug war rein batteriebetrieben.
Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Zeitungen befassen sich mit dem vorzeitigen Ende der Förderung für energieeffiziente Gebäude durch die staatliche Förderbank KfW.
Das Handelsblatt schreibt: Wohl keine politische Entscheidung der neuen Regierung hat bislang so viel Fassungslosigkeit und Wut in der Bevölkerung ausgelöst wie die, ihre KfW-Förderprogramme für energieeffiziente Gebäude zu stoppen. Und das aus gutem Grund. Diese Entscheidung trifft schließlich nicht nur professionelle Projektentwickler, die bei der Vermarktung ihrer Immobilien die Zuschüsse und günstigen Kredite, die es vom Staat für private Kunden gibt, fest eingeplant hatten. Auch tausende private Häuslerbauer rechneten bei ihrer Finanzierung die Unterstützung ein. Die Entscheidung ist ein Debakel. Denn die Bundesregierung hat damit das Vertrauen der Immobilienbranche und Besitzer verspielt, das sie dringend braucht, wenn sie bis 2045 klimaneutral sein will. Schließlich sind laut Bundesumweltamt Immobilien für 30% der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Auch der Wiesbadener Kurier spricht verspieltes Vertrauen an, auch wenn der Auslöser im Grunde die Amtshandlung seines Vorgängers Altmaier war. Mit dessen Vorgabe, die Förderung für das Effizienzhaus 55 Ende Januar 2022 auslaufen zu lassen, wurde eine wahre Antragsflut ausgelöst. Die Baubranche und viele private Bauherren setzten mit Unterstützung von Energieberatern alles daran, ihre Anträge noch innerhalb der Frist einzureichen. Nun heißt es aber: Pech gehabt. Wirklich überraschend ist es nicht, dass viele noch reagieren, wenn eine Frist naht. Wenn man das Versäumnis, ausreichende Gelder bereitzustellen, Altmaier zuschiebt, hat Habeck aber zumindest einen anderen gravierenden Fehler gemacht, beim Stopp eines Programms nicht nahtlos ein neues zu präsentieren, das seine Vorstellungen widerspiegelt.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit meinem Kollegen Stefan Römermann. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.